Nach den in Windeseile ausverkauften Live-Shows der letzten Jahre kehrt Mörderische Heimat auch im Januar 2026 zurück auf die Live-Bühne im Kreuz Fulda. Mit im Gepäck zwei neue, bisher unbesprochene Fälle. Ein Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön sowie ein überregionaler Fall. Seid dabei und lasst euch dieses Erlebnis nicht entgehen. Sichert euch jetzt die letzten Tickets unter kreuz.com. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel, der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Staffel 12, Folge 67. Hier ist Mörderische Heimat, der True-Crime-Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Zurück aus einer mini-kleinen Sommerpause und wir sind zurück mit einem neuen Bundesland, nämlich Brandenburg. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, um uns auch in dieses Bundesland zu begleiten. Dies ist der Startschuss zur neuen Staffel und, wie es sich gehört, stellen wir uns zunächst erstmal vor, wer heute für euch hier an den Mikrofonen sitzt. Mein Name ist Zeno Diegelmann und mir gegenüber sitzt heute Lisa Kardinale.
Hallo Zeno, vielen Dank für die Einführung zu unserer neuen Staffel und vielen Dank an euch, liebe Nachbarschaft, dass ihr uns wieder so fleißig zuhört. Egal ob zu Hause, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport oder sonst wo, wir hören ja immer wieder, dass ihr uns in den verrücktesten Momenten und an allen möglichen Orten hört. Also egal wo ihr seid und was ihr gerade macht, macht bitte weiter.
Okay, das klingt jetzt etwas seltsam, aber ich denke, ich weiß, was du meinst. Du meinst weitermachen, den Podcast einfach weiterhören, ne?
Ja, was habe ich gesagt?
Egal, wo ihr seid und was ihr gerade macht, macht bitte weiter. Das, ne, könnte auch, aber
oh Gott, egal. Oh Gott, nee, ey. Die Staffel ist keine 30 Sekunden alt und schon bin ich ins erste Fettnäpfchen getreten. Ja, da kann die Staffel ja heiter werden.
Nee, alles gut, alles gut, alles gut. Es liegt ja immer am Hirn desjenigen oder derjenigen, was man da hineininterpretiert. In dem Fall, ja, was mein Hirn.
Ja, das stimmt allerdings. Ja.
Toll, jetzt bin ich der Perverse. Es wird nicht besser, Lisa. Also, lass uns lieber zum ersten Fall dieser Staffel kommen. Wir sind in Brandenburg. Wo genau, klären wir gleich. Zunächst sagt uns Philipp, was genau passiert ist.
Am 30. Dezember 2011 wird in einem Wald bei Ludwigsfelde eine Frauenleiche entdeckt. In ihrer Tasche findet man eine Viagra-Tablette und ein Kondom. Dazu wurde ihr die Unterwäsche heruntergezogen, doch was zunächst wie ein Sexualverbrechen wirkt, stellt sich bald als etwas gänzlich anderes heraus.
So, wir steigen also in den Fall ein. Man findet eine Frauenleiche. Das haben wir gehört. Und wir sind in Ludwigsfelde. Wo liegt Ludwigsfelde denn?
Ludwigsfelde liegt ungefähr 10 Kilometer südlich von Berlin. Zur Landeshauptstadt Potsdam sind auch nur wenige Kilometer. Und trotz, dass man vor den Toren Berlins liegt, geht es hier doch eher beschaulich zu.
Wie viele Einwohner hat Ludwigsfelde?
Knapp 30.000 Menschen leben hier und die Geschichte Ludwigsfeldes ist durchaus interessant. Die Stadt Ludwigsfelde entstand nämlich eigentlich erst richtig so um die 1930er Jahre. Vorher waren dort eher vereinzelte Kolonien angesiedelt. 1933 lebten dort gerade mal um die 200 Menschen.
Das änderte sich dann wodurch?
Das hatte mit dem Bau eines Flugzeugmotorenwerks zu tun, was errichtet wurde. Dazu entstanden zahlreiche günstige Wohnungen, um Arbeiter anzulocken. Dadurch entstand eine der größten Siedlungsanlagen Deutschlands, die sogenannte Daimler-Werkssiedlung.
Das hatte also mit dem dann nahenden Zweiten Weltkrieg zu tun. Man benötigte Arbeiter für das Flugzeugwerk.
Richtig. Im Krieg selbst wurden dann auch tausende Zwangsarbeiter dort eingesetzt. Gegen Ende des Kriegs entstand auf dem Werksgelände dazu ein Außenlager des KZ Sachsenhausens.
Und was geschah nach dem Krieg mit dem Werk?
Aus dem ehemaligen Flugzeugwerk wurde ein LKW-Werk. Zu DDR-Zeiten wurde die Stadt immer weiter ausgebaut. Es entstanden weitere Wohnviertel und Plattenbauten. Und die Einwohnerzahl, ja, die stieg auch stetig weiter.
Wie verhält sich das nach der Wende? Da sind ja viele dieser Städte bevölkerungstechnisch eingebrochen.
Das ist interessant, dass du das sagst, denn hier ist es anders. Der damalige Bürgermeister sorgt dafür, dass die Industrie nicht abwandert, sondern sogar dorthin zieht.
Okay.
Er macht das ganz clever und verkauft die Autobahn, die durch die Stadt führt, als Standortvorteil. Und tatsächlich siedelt sich wieder Industrie an. Also Daimler-Benz, MTU, Thyssen, VW. Die Stadt boomt geradezu. Ludwigsfelde wird als Beispiel der blühenden Landschaften präsentiert. Die Berliner Politprominenz kommt gerne vorbei und lässt sich vor Ort mit dem Bürgermeister fotografieren. Und dieser Mann wird uns nun noch weiter beschäftigen. Denn die Frau, die man im Wald tot auffindet, ist seine Ehefrau.
Ach was. Oh Mann, das klingt schon ziemlich spannend. Ich hatte mich schon gewundert, warum du so verschmitzt geschaut hast beim Erzählen rund um Ludwigsfelde.
Ja, das ist wirklich ein perfekter Übergang zu unserem Fall. Genau dieser sehr erfolgreiche und beliebte Bürgermeister ist mittlerweile, wir schreiben ja das Jahr 2011, aus Altersgründen aber von seinem Posten als Bürgermeister ausgeschieden. Aber er lebt noch immer mit seiner Frau in Ludwigsfelde. Eben bis zu diesem schicksalshaften 30. Dezember 2011.
Mir fällt gerade auf, dass das ja auch für dich ein besonderer Tag ist, ne?
Der Tag, ja, das Jahr, nein.
Das ist dein Geburtstag. Aber,
ja, stimmt, ja. Ich habe am 30. Dezember Geburtstag. Und am 30. Dezember 2011 findet man die Leiche der Frau nun dort.
Dann lass uns doch mal genauer drauf schauen. Wer ist das? Wo hat man sie gefunden? Und wer hat sie gefunden?
Gerne. Das Opfer heißt Brigitte Scholl. Sie ist zum Tatzeitpunkt 67 Jahre alt. Ihre Leiche wurde abseits der Waldwege in einem Kieferhain abgelegt und mit Moos abgedeckt.
Und wer findet sie?
Das ist auch eine gute Frage und bei den Recherchen zu dem Fall ist mir dies als erstes aufgefallen, denn die Leiche wird nicht von einem Spaziergänger oder Jäger gefunden, wie das oftmals der Fall ist, sondern von ihrem Ehemann und ihrem Sohn.
Das ist eher ungewöhnlich, ne? Das heißt, sie haben nach ihr gesucht.
Ja, genau.
Okay. Wurde sie denn als vermisst gemeldet?
Ja, und jetzt steigen wir richtig in den Fall ein.
Dann leg los.
Also am 29.12., also einen Tag vor dem Auffinden der Leiche, will Brigitte Scholl noch einen Spaziergang mit ihrem Hund machen. Ein Cockerspaniel mit dem Namen Ursus.
Eine Strecke, die sie wahrscheinlich regelmäßig geht. Ich habe ja auch einen Hund und ja, da hat man eigentlich schon so seine festen Wege und Abläufe beim Gassigehen.
Genau, du kennst das gut. Und so handhabt auch Brigitte Scholl das Ganze. In einem nahegelegenen Waldstück zwischen Siethen und Ludwigsfelde geht sie gegen Mittag an diesem Donnerstag mit Ursus ihre Runde. Sie hat auch noch eine Tüte dabei, um Moos zu sammeln, mit dem sie etwas basteln will.
Kurze Frage, was ist sie vom Beruf?
Brigitte Scholl hat einen Kosmetiksalon in Ludwigsfelde, den sie auch immer noch betreibt.
Also sie ist nicht in der Politik aktiv?
Nein, nur ihr Mann Heinrich.
Okay, weiter.
Als sie aber am Abend immer noch nicht von dem Spaziergang zurück ist, wird ihr Ehemann bei der Polizei vorstellig und meldet sie als vermisst.
Wir sind noch am 29. Dezember. Brigitte Scholl war mittags mit ihrem Hund unterwegs und abends meldet ihr Mann sie dann als vermisst.
Ja, am Tag vorher haben sie übrigens noch den 47. Hochzeitstag gefeiert.
Okay. Wir wissen, dass sie einen Tag später gefunden wird. Und wir wissen, das hast du bereits erzählt, dass sie von ihrem Mann und ihrem Sohn gefunden wird. Also nicht von der Polizei oder Suchmannschaft.
Nein, zunächst versucht man bei der Polizei auch zu beschwichtigen, da die Ehefrau ja erst ein paar Stunden weg sei. Könnte es sein, dass sie sich bei einer Freundin aufhält oder sich sonst wo irgendwo bewegt. Erst als Heinrich Scholl, ihr Ehemann, seine alten Kontakte nutzt, wird man nun aktiv und sucht nach Brigitte Scholl.
Man findet sie aber nicht.
Korrekt. Heinrich Scholl hat mittlerweile seinen Sohn Matthias angerufen und ihm davon berichtet, dass seine Mutter nicht nach Hause gekommen sei. Also machte dieser sich auf den Weg nach Ludwigsfelde.
Der Sohn wohnt nicht mehr dort?
Nein, der ist erwachsen und lebt nicht mehr dort. Allerdings fährt er nun nach Ludwigsfelde und gemeinsam mit seinem Vater und einem Bekannten machen sie sich am Tag darauf, das ist dann am Freitag, selbst auf die Suche.
Sie ahnen, wo sie suchen müssen, da sie wahrscheinlich wissen, wo Brigitte immer mit dem Hund hingeht.
Ja, dort hat auch schon die Polizei übrigens gesucht, aber nichts finden können bisher. Also versuchen sie es nun zu dritt auf eigene Faust. Bis in die Dämmerung hinein suchen sie nach Brigitte Scholl. Jedoch vergebens. Sie gehen alle Wege ab, die sie sonst immer mit Ursus geht, aber nichts. Eigentlich wollen sie bereits aufgeben, als Heinrich Scholl noch einen letzten Abschnitt absuchen möchte. Dort finden sie fein säuberlich auf einer kleinen Erhöhung unweit eines Pfades abgestellt zwei Schuhe. Es sind die Schuhe der Mutter, der Ehefrau. Und unweit davon finden sie dann die Leiche von Brigitte Scholl.
Was für eine schreckliche Vorstellung. Du findest die Leiche deiner Frau bzw. deiner Mutter im Wald liegen.
Ja, und das ist nicht alles, denn man findet auch den Hund, also Ursus, tot unter der Erde und Moos liegend. Auch der Hund wurde erdrosselt.
Wie wurden denn Frau Scholl und der Hund getötet? Die Tötungsart kann ja durchaus schon einige Aufschlüsse über den Täter und sein Motiv geben.
Ja, ich sagte ja schon, auch der Hund wurde erdrosselt. Das ist bei Brigitte Scholl ähnlich. Sie wurde mit einem Schnürsenkel erdrosselt. Dazu wurde ihr eine Plastiktüte über den Kopf gezogen, die wiederum mit der Hundeleine fixiert wurde. Dazu wurde auch auf sie eingeschlagen. Auch der Hund, wie gesagt, wurde auf ähnliche Weise erdrosselt.
Das ist ja schon ungewöhnlich, oder? Was denkst du, warum wurde auch der Hund umgebracht?
Ja, das fragt sich die Polizei auch. Man geht erstmal davon aus, dass der Hund eventuell zu laut gebellt hat, als sein Frauchen getötet wurde und der Täter keine Aufmerksamkeit bei anderen, ja, Spaziergängern oder ähnliches erregen wollte. Vielleicht hatte der Hund den Täter auch angegriffen.
Verstehe.
Angeblich war die Leiche übrigens so stark entstellt, dass nur ein DNA-Abgleich Sicherheit brachte, dass es sich auch tatsächlich um die vermisste Brigitte Scholl handelte.
Oh je. Ja.
Soweit erstmal die nackten Fakten, aber jetzt beginnen nicht nur umgehend die Ermittlungen, sondern auch die Ungereimtheiten.
Was meinst du damit?
Na, was ich noch nicht erwähnt hatte, ist die Tatsache, dass Brigitte Scholl mit ihrem Auto zu diesem Waldstück fuhr. Das ist zunächst auch verschwunden, dieses Auto. Auf Hinweis eines Anwohners findet man aber diesen silberfarbenen Mercedes kurz darauf. Und zwar mitten in Ludwigsfelde stehend.
Okay. Das heißt, der Täter muss das Fahrzeug nach der Tat noch dorthin gefahren haben und ist das Risiko eingegangen, dass man ihn sieht.
Richtig. Schließlich kennen viele Bürger sowohl Brigitte Scholl als auch ihr Auto. Und warum sollte ein Täter überhaupt das Risiko eingehen, gesehen zu werden, indem er das Fahrzeug mitten in Ludwigsfelde abstellt?
Was vermuten die Ermittler?
Na, wir wissen ja, dass die Täter oft im engeren Kreis der Opfer zu finden sind. Und auch hier fällt der Verdacht zunächst erstmal auf eine Person, nämlich auf den Ehemann Heinrich Scholl.
Der ehemalige Bürgermeister. Aber warum? Also was spricht dafür?
Es gibt einige Indizien. Bei der Durchsuchung des Hauses entdeckt man ein Buch, das Heinrich Scholl verfasst hat. Einen fiktiven Roman mit dem Titel »Wachgeküsst«. In dem Roman geht es um einen fiktiven Helden, der von seinen Eheproblemen und erotischen Abenteuern berichtet. Und an einer Stelle geht es auch um Mord an der Ehefrau.
Aber nicht, dass die Frau mit einem Schnürsenkel umgebracht in einem Wald verscharrt wird, oder?
Nee, das nicht. Das wäre dann doch etwas zu viel des Guten gewesen. Es handelt sich um ein Zitat auch aus einem Film, das für den Roman übernommen wurde, bei dem der Held gefragt wird, ob er denn über Trennung nachgedacht habe, worauf dieser dann antwortete, über Trennung nie, über Mord oft.
Keine gute Idee, das in einem Roman zu schreiben, wenn kurz darauf die eigene Frau ermordet aufgefunden wird. Aber das ist ja längst kein Beweis.
Ja, das stimmt. Aber es veranlasst die Polizei, weiter in dieser Richtung zu ermitteln, und sie stellen fest, dass die Ehe alles andere als glücklich war. Es kommen zahlreiche Details ans Licht, die die vergangenen 47 Ehejahre in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, lass uns dazu aber mal ganz vorn anfangen, damit wir diese spezielle Konstellation besser verstehen können. Da steckt nämlich viel mehr dahinter.
Okay.
Also wir schauen uns zunächst mal Heinrich Scholl genauer an. Der wird 1943 in Ludwigsfelde geboren. Ist allerdings keine glückliche Kindheit, die Heinrich verlebt. Heinrich, genannt Heiner, ist kein Wunschkind. Auch die Verhältnisse innerhalb der Familie sind schwierig. Der Vater ist gewalttätig. Er schlägt sowohl seine Frau als auch den kleinen Heiner.
Und wir rufen uns ins Gedächtnis, wir sind im bzw. dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Mangel an allem herrscht.
Genau, und dann folgt der nächste Schicksalsschlag. Der Vater stirbt, was ja Fluch und Segen für die Familie ist. Zwar hört die Gewalt nun auf, aber der Ernährer der Familie ist weg. Also muss Heiner schon früh Geld nach Hause bringen, was er auch macht. Er hilft in einem Friseursalon und verdient sich dort ein paar Mark dazu. Als Heiner dann im Teenageralter ist, verlässt die Mutter die DDR und Heiner bleibt allein zurück.
Eine leichte Kindheit sieht definitiv anders aus.
Absolut. Allerdings ist Heiner ein schlauer Kerl. Er beginnt ein Ingenieurstudium in Riesa, hilft aber immer noch weiterhin an den Wochenenden in diesem Friseursalon in Ludwigsfelde.
Das behält er all die Jahre über bei.
Ja, und dann passiert etwas Einschneidendes, denn die Tochter des Betreibers des Friseursalons wird ungewollt schwanger und von dem Vater des Kindes wird sie aber sitzen gelassen. Wir wissen, was das zu dieser Zeit für eine Schmach bedeutete, also muss ganz schnell jemand her, den man als Vater ausgeben kann. Jemand, der im gleichen Alter etwa wie die Tochter ist und der verlässlich ist und dazu vielleicht auch noch fleißig.
Heiner Scholl.
Ganz genau. Und Heiner willigt ein. Er gibt sich als Vater des Jungen aus, der dann bald darauf auf die Welt kommt, beziehungsweise adoptiert diesen Jungen. Und im Jahr 1964 heiratet er schließlich die Tochter des Friseurladenbesitzers. Ihr Name Brigitte.
Ah, das ist schon Brigitte Scholl, unser späteres Opfer.
Ja, so haben die beiden sich kennengelernt. Und es sagt schon viel über die Konstellation ihrer Beziehung aus. Es war alles andere als eine Liebeshochzeit. Vor allen Dingen Brigitte scheint mit der Wahl alles andere als glücklich zu sein. Sie drangsaliert ihren Ehemann in all den Jahren geradezu, wo sie nur kann.
Hast du ein Beispiel, an dem wir das irgendwie festmachen können? Also wie spielt sich dieses Drangsalieren ab?
Ja, die Ehe ist von Kälte und Demütigung durchzogen. Sie kritisiert ihn ständig für alles. Wenn er Fußball schauen möchte, muss er sich das erst erarbeiten, sonst erlaubt sie ihm das nicht.
Was?
Ja, sie hat auch einen exakten Plan erstellt, was er zu tun hat. Und Widerworte werden nicht geduldet. Geschlafen wird sowieso in getrennten Betten.
Liebe ist das nicht.
Nee, ganz und gar nicht. Also stürzt Heinrich Scholl sich in die Arbeit. Er beginnt damals in der DDR zunächst einen Job im Autowerk, während Brigitte ihren Kosmetiksalon eröffnet. Eigentlich ist die Familie gut situiert, doch Heinrich möchte nicht in die SED eintreten, was ihm dann Probleme bereitet. Dann kommt die Wiedervereinigung aber und Heinrich geht zu einer SPD-Veranstaltung in der Nachbarschaft, also in einem Nachbarort, und lernt dort Klaus Wowereit kennen.
Der war doch mal Bürgermeister von Berlin.
Richtig, genau. Klaus Wowereit und Heinrich Scholl werden Freunde. Der etablierte SPD-Politiker rät seinem Freund doch vor Ort in Ludwigsfelde einen Ortsverein der SPD zu gründen, was dieser auch tut. Und der Heiner macht es so gut, dass er sogar zum Oberbürgermeisterkandidaten aufgestellt wird und die Wahl am Ende auch gewinnt.
Oh, das ist ja auch echt mal eine Karriere. Und das macht er auch gut, sagst du?
Das macht er richtig gut. Die Bürger in Ludwigsfelde sind sehr zufrieden mit ihm und so wird er auch zweimal wiedergewählt. Von 1990 bis 2008 bleibt er Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde. Ja, und wir hatten es vorhin ja schon kurz erwähnt, er holt die Industrie ran an diesen Ort, die dort Arbeitsplätze schafft und er treibt ein weiteres Vorhaben an, das ihm besonders am Herzen liegt. Er möchte in Ludwigsfelde das größte überdachte FKK-Bad Europas bauen.
FKK war zwar ein großes Thema in der DDR, aber das größte Bad Europas ausgerechnet in Ludwigsfelde zu bauen, würde ich mal ambitioniert nennen.
Ja, da hast du recht, aber ich nehme es mal vorweg und das war mir bislang auch unbekannt. Er hat es umgesetzt.
Ach echt?
Ja. Die Kristalltherme in Ludwigsfelde wurde 2006 eröffnet und ist auch heute noch besuchbar. Wenn ihr also mal in der Nähe seid oder auf dem Weg nach Berlin, schaut euch das mal an und lasst uns wissen, wie es dort ist und wie es euch gefallen hat.
Keine Fotos bitte, nur Wortbeiträge.
Naja, wobei, kommt drauf an.
Nein.
Nein?
Nein.
Okay.
Mach weiter, Zeno.
Werbung.
Normalerweise kommt ja jetzt unser Werbeblock. Aber den möchten wir in dieser Staffel auch noch für etwas anderes nutzen. Nämlich ein Thema, das uns besonders beschäftigt. Das heißt, jeder von uns dreien hat in der Staffel einen Joker mit einem Thema, das er gerne präsentieren würde.
Oder über was man einfach gerne sprechen möchte. Das können allgemeine Dinge sein oder ganz individuelle. Und es heißt natürlich auch nicht, dass ihr nicht weiter mit eurem Unternehmen hier bei uns werben könnt. Nee, das geht natürlich immer noch.
Auf jeden Fall. Das sollten wir vielleicht sowieso mal loswerden. Wenn ihr ein Unternehmen, eine Firma, ein Produkt habt und ihr das gerne bei uns im Podcast präsentieren möchtet, dann schreibt uns bei Instagram oder Facebook gerne an.
Yes, unbedingt macht das.
Aber nicht heute, denn heute hat uns Zeno seinen kleinen Werbeblock mitgebracht und das ist ein ganz besonderer, denn... Du hast ein Album rausgebracht. Woohoo! Was hat es damit auf sich?
Naja, dazu muss ich erstmal erläutern, dass ich durchaus schon für Musikerkollegen Songs geschrieben habe oder Werbesongs getextet habe für Unternehmen oder so. Das habe ich schon gemacht,
das
ja.
Das wusste ich gar nicht. Was denn zum Beispiel?
Das letzte war jetzt für Bruno Banani. Da habe ich mit einem Musikerkollegen einen Werbekampagnen-Song geschrieben. Aber meist schreibe ich eher Songs für komödiantische Kollegen und Künstler, also lustige Texte.
Okay, aber diesmal nicht. Mhm. Ich finde es nämlich mega spannend. Ich finde es ja echt richtig gut zu hören. Mhm. Und es hat so seinen ganz besonderen Vibe. Ich durfte nämlich schon reinhören. Und wenn wir ehrlich sind, durften unsere mörderische Heimatfans ja auch schon reinhören.
Ja, das stimmt. Ich habe das Album bisher nur heimlich, bisher als Sneak veröffentlicht, ohne Werbung oder irgendwas. Aber ich habe es bei unserem Sommer-Special, bei der Live-Show als Einlassmusik spielen lassen, um zu schauen, wie es denn so ankommt, wie die Reaktionen sind und so, ne?
Und tatsächlich haben wir auch einige unserer Gäste bei unserem Techniker Alex nachgefragt, was das denn für Musik war, die da lief.
Ja, geil, oder? Also ich hoffe, dass sie gefragt haben, weil sie ihnen gut gefallen hat und nicht, weil es so scheiße war.
Auf jeden Fall. Zeno, dann klär uns doch mal auf. Was hat es damit auf sich?
Naja, also ich wollte ursprünglich Gedichte von mir vertonen. Das heißt, ich hatte die Idee, bei einem oder für ein Bühnenprogramm meine Gedichte erst vorzulesen und sie im Anschluss auf der Bühne direkt von einer Band vertont als Songs präsentieren zu lassen und zu hören fürs Publikum.
Was ich an sich ja schon super spannend finde.
Ja, aber dann war die Frage, wer singt das denn eigentlich? Es sind ja schon sehr persönliche Gedichte und Texte aus meinem Leben, aus meinem Kosmos sozusagen. Also sollte ich das am Ende vielleicht selbst machen? Aber ich hatte immer von Anfang an bei allen Texten, die ich da so geschrieben habe, immer eine weibliche Stimme im Kopf.
Und da hattet ihr eine geniale Idee, wie ich finde.
Ja, finde ich auch. Im Studio sind wir dann darauf gekommen, dass man mit Hilfe neuester Technik doch ein alter Ego von mir kreieren könnte. Eine weibliche Version von mir sozusagen. Und da meine Mutter mir immer erzählt hatte, dass ich Afra gehießen hätte, wenn ich ein Mädchen geworden wäre, war klar, wie die Sängerin bzw. das Projekt heißen würde, nämlich Projekt Afra.
Zeno und Afra. Wahnsinn. Ja. Und der Wahnsinn gipfelt ja darin, dass du auf dem Album auch ein Duett sozusagen mit dir selbst aufgenommen hast.
Ja, kann man so sagen. Im fernsten Sinne schon. Bei dem Lied Tief in mir ist das der Fall. Das ist eine der Balladen des Albums. Es gibt zwei so pop-rockige Songs, so ein, zwei Balladen. Aber das meiste ist ganz gut nach vorne gehende, tanzbare Musik, möchte ich sagen.
Wie würdest du die Musikrichtung bezeichnen?
Boah, ja, ich bin ja mit den Pet Shop Boys, Depeche Mode und so weiter aufgewachsen. Also viel Synthesizer-lastige Musik. Das hat mir's immer angetan. Deswegen findet sich das auch sehr stark auf diesem Album wieder. Ich würde es als Elektropop bezeichnen. Vielleicht in Richtung von so Künstlerinnen wie Mine oder Lying, falls du die kennst. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ja.
Es hat so ein paar 80er-Vibes und eben viele elektronische Momente, ja.
Ich hab's gehört und ich find's richtig, richtig gut. Du hast das im Studio in Frankfurt produziert, oder?
Ja, in den Monkey Studios. Mhm. Aber es haben auch einige Musikerinstrumente quer über die Republik eingespielt und mir dann die Aufnahmen geschickt, die wir dann eingebaut haben. Alles Freunde und Kollegen, die ich über die letzten Jahre kennengelernt habe. Richtig tolle Künstlerinnen und Künstler, die bereits mit so Kranken wie Peter Maffay oder Tim Bensko oder ähnlichen Leuten auf Tour waren. Das alles zusammenzubringen, hat mir dann richtig Spaß gemacht im Studio dann zusammen. Und ich bin mit dem Ergebnis sehr happy. Ist auch so ein bisschen so eine Essenz meiner letzten 20 Jahre auf der Bühne und welche Leute ich kennengelernt habe, mit denen ich gerne zusammenarbeite und so weiter. Und die finden sich hier auf diesem Album wieder, Texte finden sich wieder, Ideen finden sich wieder. Ja, ein bisschen was von mir.
Sehr schön. Und alles deutschsprachig?
Ja, alles deutschsprachig, genau, mhm. Ja.
Ihr zu Hause könnt euch das jetzt alles for free anhören, denn es ist überall auf den gängigen Plattformen zu finden. Also Spotify, Apple Music und was es sonst
gibt. Genau, genau, ja, ja. Ich bin ja von Natur aus ein sehr neugieriger Mensch und neben Krimis, True Crime und Literaturcomedy wollte ich einfach mal eine andere Facette zeigen und es steht euch allen frei zur Verfügung. Teilt es, unterlegt damit eure Reels oder was weiß ich, ihr damit auch immer anfangen wollt. Könnt mir gerne schreiben, wann und wo ihr das gerne hört. Würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, es macht euch auf jeden Fall beim Hören ebenso viel Spaß wie mir beim Schreiben und Produzieren.
Dann hört jetzt erstmal die Folge zu Ende und dann das Album von Zenos Musikprojekt. Projekt Afra mit dem Album Mainz. Viel Spaß beim Hören.
Werbung Ende.
Jedenfalls ist das große Herzensprojekt von Heinrich Scholl und das wird nun auch eine Rolle spielen, wenn wir auf den Tattag schauen. Denn Heinrich Scholl wird sagen, dass er zur Tatzeit dort vor Ort war, bei dieser Therme, aber da sind wir noch nicht. Lass uns zunächst noch ein wenig weiterschauen, wie es sonst noch weiter lief zwischen dem Ehepaar.
Okay.
Heinrich Scholl wird irgendwann krank. Ihn plagt eine chronische Darmerkrankung, hervorgerufen durch den ganzen Stress im Politikerjob, aber vor allen Dingen hervorgerufen durch den Stress in seiner Ehe.
Ich stelle mir das gerade vor. In der Öffentlichkeit ist er wohl ein total angesehener Mann. Er ist Bürgermeister, hat einflussreiche Freunde in der Politik. Mhm,
total. Man sieht ihn auf Fotos mit Gerhard Schröder, Angela Merkel und so weiter, ne?
Ja, genau. Und dann musst du dir zu Hause aber irgendwie das erarbeiten und erbetteln, wann du Fußball schauen willst und darfst. Mhm. Also, das kann schon krank machen. Mhm. Du spielst dann ja auch nach außen hin immer den starken, erfolgreichen Mann.
Ja. In seinem Beruf als Bürgermeister war er echt ein furchtloser Kerl, kann man sagen. Man nannte ihn nicht umsonst auch Napoleon von Lou.
Von Lou?
Ja, so nennen die Ludwigsfelder ihre Stadt liebevoll. Und Napoleon macht insofern Sinn, als dass Heinrich Scholl auch gerade mal 1,60 Meter groß ist.
Ah, okay, also ein eher kleiner Mann.
Ja, auch etwas, mit dem ihn seine Frau Brigitte immer aufzog. Sie nannte ihn abschätzig immer Wurzelzwerg.
Wurzelzwerg. Ja. Dann klingt Napoleon von Lou irgendwie besser.
Ja, definitiv. Jedenfalls werden seine Beschwerden immer größer, immer schlimmer. Brigitte verweigert ihm das Essen, wenn er Widerworte gibt. Der psychische Druck zu Hause wird immer größer und man beginnt eine Paartherapie. Aber Brigitte Scholl bricht sie ab.
Sie scheint kein echtes Interesse daran zu haben, dass es ihrem Mann besser geht.
Das ist richtig. 2008 geht er schließlich auch in Rente. Aber er wird nicht ruhiger, im Gegenteil. Heinrich Scholl gründet eine Beraterfirma und mietet sich eine Wohnung in Berlin, genauer gesagt in Berlin-Zehlendorf.
Das wollte ich vorschlagen. Warum trennt er sich denn nicht? Also sein Sohn ist ja mittlerweile sicher volljährig und er muss sich das ja auch nicht mehr geben. Da ist doch heute kein Makel mehr, sich irgendwie scheiden zu lassen.
Absolut nicht, hast du recht, aber keine Ahnung, warum er das nicht gemacht hat. Aber nun geht er ja weg. Er ist die Woche über in Berlin und nur an Wochenenden noch zu Hause in Ludwigsfelde. Und dort lässt er es in Berlin nun auch ein wenig krachen. Also er besucht Bordelle und lernt auch eine 34 Jahre jüngere Thailänderin kennen, in die er sich verliebt.
Ja, schau an.
Ja, sie zieht sogar bei ihm in die Wohnung in Berlin ein und er bezahlt ihr alles Mögliche. Also Reisen, Operationen, Schmuck. Und er übernimmt auch ihre Schulden. Er führt nun 2 Jahre lang ein Doppelleben zwischen Ludwigsfelde und Berlin. Und, es muss man aber dazu sagen, das tut ihm gut. Denn seine chronischen Darmbeschwerden, die bessern sich deutlich.
Man möchte es ihm ja fast gönnen. Also wenn man weiß, wie schwierig die Situation zu Hause ist, auch wenn das sicherlich kostspielig war mit der Geliebten. Weiß man, wie hoch der Betrag ist, den er für seine Geliebte ausgibt?
Ja, das hatte ich irgendwo notiert. Warte, hier müsste es irgendwo sein.
Ja, wenn nicht, ist jetzt auch nicht schlimm.
Ja,
nicht?
Nee.
Bin mir nicht sicher, dass...
Hier habe ich es. In den 2 Jahren waren es zwischen 40.000 und 70.000 Euro, die er für sie ausgegeben hat. Ja, und wir kommen gleich nochmal beim Prozess auf diese Dame zurück, denn Liebe, ja, Liebe war das sicherlich auch nicht.
Que surprise.
Ja, interessant ist auch die Tatsache, dass Heinrich Scholl irgendwann nicht mehr zahlen will. Also zieht die Geliebte aus und er zurück nach Ludwigsfelde. Und 6 Wochen später ist Brigitte Scholl tot.
Wow. Und das alles finden auch die Ermittler heraus und somit bildet sich eine Art Indizienkette. Und diese führt ganz klar zu Heinrich Scholl. Eine tyrannische Ehefrau, eine gescheiterte Affäre, seine Krankheit. Es gehört wohl nicht viel dazu, eins und eins zusammenzuzählen, sodass man auch ihn als Verdächtigen in Betracht zieht.
So ist es. Und daher wird Heinrich Scholl auch der Prozess gemacht. Der ehemalige Vorzeigebürgermeister aus Brandenburg steht wegen Mordes schließlich vor Gericht.
Dann kommen wir doch mal zu diesem Prozess. Wie verläuft der und findet man Zeugen oder gibt es Aussagen?
Ja, so von allem etwas. Gegen 12 Uhr mittags hatte ein Nachbar Brigitte Scholl noch gesehen, wie sie das Wohnhaus verließ und in ihren Mercedes stieg. Später wird ihr Fahrzeug auch von weiteren Zeugen am Waldrand gesehen, wo sie immer parkte, wenn sie mit dem Hund so eine Runde rausging.
Sie parkte immer am gleichen Ort.
Genau, ja. Dann sagen andere Zeugen, dass sie die beiden sogar noch zusammen gesehen haben, als sie bei dem Wald aus dem Wagen stiegen, also Heinrich und Brigitte. Später widersprechen sich aber die Angaben und die Zeugen sind sich dann doch nicht mehr so sicher, ob es nicht vielleicht auch der 28. oder sogar der 30. Dezember war. Also entweder einen Tag vor oder einen Tag nach der Tat.
Was beides die Aussagen entkräften würde.
Ja, du sagst es.
Was sagt denn Heinrich Scholl, wo er war?
Da kommen wir jetzt wieder auf die FKK-Therme zurück. Er sagt aus, dass er an diesem Tag zu einer Besprechung dort vor Ort war.
Und? Also das kann man doch sicher nachprüfen.
Na, jein, denn auch hier gibt es widersprüchliche Zeitangaben. Brigitte Scholl wurde wahrscheinlich zwischen 12 und 13 Uhr ermordet. Und die Aussagen, die das bestätigen können, die können diesen Zeitraum nicht wirklich ganz ausschließen.
Er hätte also die Tat verüben können.
Ja, hätte er machen können und sogar vom eigenen Sohn Matthias wird er eher belastet als entlastet. Der berichtet nämlich, wie sein Vater ihn angerufen hatte und ihn geradezu bedrängt hatte, zusammen mit einem Bekannten selbst nach der Mutter zu suchen. Und als sie zunächst nichts fanden, habe der Vater weiter drauf gedrängt, noch das eine angrenzende Waldstück unbedingt durchsuchen zu müssen.
Na, als hätte er geahnt, dass die Leiche dort zu finden wäre.
Ja, genau. Dann hätten sie zunächst die fein säuberlich aufgereihten Schuhe gesehen, dann eine Hand, die aus dem Boden ragte, ja, und unweit davon dann das rötliche Fell auch des Cockerspaniels gesehen.
Gibt es denn noch andere Anzeichen und Indizien, mal abgesehen von den widersprüchlichen Zeugenaussagen?
Ja, man wertet auch die Handydaten aus und findet heraus, dass sich das Mobiltelefon von Heinrich Scholl ganz in der Nähe des Tatorts eingeloggt hatte. Außerdem findet man auch an der Leiche DNA von Heinrich Scholl, wobei ich sagen muss, dass mich das eigentlich am wenigsten überzeugt. Schließlich leben sie zusammen in einem Haushalt. Ist ja klar, dass es da DNA-Spuren gibt, ne? Bei der Durchsuchung im Haus finden sie aber auch einen passenden Schnürsenkel, die Ermittler. Genauso einen, wie er bei der Leiche am Tatort gefunden wurde.
Was ist denn mit dieser Viagra-Pille und dem Kondom? Also das hatte der Philipp ja eben schon mal erzählt, ne?
Ja, da sind sich die Ermittler schnell einig, dass das wohl nur dazu diente, um einen Sexualmord vorzutäuschen. Dafür spricht auch die heruntergezogene Unterwäsche. Die Obduktion ergibt nämlich, dass Brigitte Scholl nicht vergewaltigt wurde.
Was wieder für Heinrich Scholl als Täter sprechen würde. Anscheinend kommt ja auch sonst niemand in Betracht. Keine Feinde, Affären oder irgendwas.
Nee, nichts Belastbares, ne? Und natürlich ranken sich auch schnell Gerüchte um die Tat, dass das irgendwas mit der Mafia zu tun haben könnte, wegen des Baus der Therme oder so, ne? Irgendwelche Gerüchte halt, die dann immer schnell aufkommen.
Hatte sich Heinrich Scholl denn irgendwie verdächtig verhalten? Außer, dass er seinen Sohn und den Bekannten dazu gedrängt hatte, in dem Wald weiterzusuchen und sie mehr oder weniger zur Leiche geführt hat?
Die Polizei meinte, dass er schon zu Beginn auf der Wache bei der Vermisstenanzeige überdramatisch gewirkt habe. Auch sein Sohn berichtet davon und dass sich das Verhalten seines Vaters abrupt nach dem Leichenfund dann geändert habe. Sein Vater hätte nicht mehr danach gefragt, wer das getan haben könnte, sondern hatte den Schmuck der Mutter sofort sortiert, die Steuer gemacht und per Telefon Termine von Kunden des Kosmetiksalons abgesagt.
Okay. Wobei wir wieder erwähnen sollten, dass man in solchen Extremsituationen ja sich nicht wirklich rational verhält. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Zumal das Verhältnis der beiden untereinander auch nicht von großer Liebe und Zuneigung geprägt war.
Das ist richtig, ja. 14 Tage nach der Tat fand die Beerdigung dann im kleinsten Kreise statt. Erstaunlich war hierbei, Brigitte Scholl hatte diese bereits exakt geplant.
Die eigene Beerdigung.
Ja. Ein Jahr vor ihrem Tod hatte sie die Unterlagen dazu ihrem Sohn gegeben und ihm ja fast ein bisschen, ja, prophezeiend mäßig gesagt, falls mir mal was passieren sollte. eine Vorahnung oder einfach nur zur Sicherheit und vielleicht mit Weitblick gedacht, man weiß es nicht. Dazu hatte sie noch 5000 Euro unter ihrem Bett versteckt. Auch das fand man bei der Durchsuchung.
Ich weiß nicht. Also was denkt ihr, liebe Nachbarschaft? Alles Zufall oder wer ist schuldig? Schreibt uns gerne eure Meinung bei Instagram oder Facebook, wo ihr auch wieder ein paar Fotos und Infos zum heutigen Fall finden könnt. Zurück ins Gericht. Was tut sich da? Wie sehen die Richter das Ganze?
Es gibt dort noch einige interessante Aussagen. Die Nachbarn berichten davon, wie Heinrich ihnen an dem Donnerstag bereits weinend um den Hals gefallen sei, obwohl seine Frau erst ein paar Stunden vorher verschwunden war. Auch einige Beamte der Polizei sagen aus, wie Heinrich Scholl bei der Vernehmung eigentlich die ganze Zeit über nur davon berichtet hatte, wie schlecht er all die Jahre von seiner Ehefrau behandelt worden war. Nicht einmal seine selbstgemalten Bilder, die er doch so liebte, durfte er zu Hause aufhängen. Das hatte ihm Brigitte auch verboten.
Er versuchte sich zu rechtfertigen, aber Trauer sieht anders aus.
Es tauchen noch handgeschriebene Notizen von Heinrich auf, auf denen Sachen stehen wie »Behandelt mich wie ein kleines Kind«, »Gängelt mich« oder auch »Keine Liebe mehr«.
Falls die überhaupt jemals da war.
Ja, gut gesagt. Der Prozess in Potsdam, der am 18. Oktober 2012 begonnen hat und in dem mehr als 100 Zeugen gehört wurden, ist ein reiner Indizienprozess und nicht wenige glauben, dass der Angeklagte Heinrich Scholl unschuldig ist. Der Sohn tritt übrigens als Nebenkläger auf, sodass er wenigstens auch Akteneinsicht erhält. Ach, fällt mir gerade noch ein, der Sohn. Der sagt auch aus, dass sein Vater mal bei einem Bier zu ihm gesagt habe, wenn Mutti mal was passiert, da darfst du nicht böse sein.
Ich weiß selbst nicht, was ich davon halten soll. Sagen wir mal so, durch diese ganzen Unterdrückungen seiner Frau könnte man es sich gut vorstellen, dass ihm da vielleicht die Hutschnur geplatzt ist oder so.
Das sieht ein psychiatrischer Gutachter vor Gericht ebenso. Der bezeichnet die Ehe der Scholls als ein unausgeglichenes Verhältnis, das von einer deutlichen Diskrepanz zwischen Dominanz und Unterwerfung, Macht und Ohnmacht geprägt gewesen sei. Seine Arbeit als Bürgermeister habe Herrn Scholl geholfen, Eheprobleme zu kompensieren, weil er im Amt ja so das Sagen gehabt habe. Seine Pensionierung 2008 sei für Scholl dann ein tiefer Einschnitt gewesen, erst recht, als die Beziehung mit seiner Geliebten zerbrochen und Scholl zurück in das Familienhaus nach Ludwigsfelde gezogen sei.
Kann man so sehen, ja.
Das vermutet sogar der Sohn Matthias auch. Er meinte, dass wenn es sein Vater war, es sicher aber keine geplante Tat von ihm gewesen sei. Sein Anwalt, also der Anwalt der Nebenklage, plädiert daher auf Totschlag im Affekt. Und auch die Co-Autorin seines Buchs, also von dem Heiner Scholl sein Buch, das man ja gefunden hatte, äußerte sich im Prozess wie folgt. Die sagte, ich hatte das Gefühl, dass er denkt, dass alle Welt davon wissen muss. Übrigens veranlasst er aus der U-Haft, dass man dringend eine weitere Auflage des Buches jetzt drucken solle, jetzt wo so viel Aufmerksamkeit um diese ganze Sache stattfindet.
Kommt denn auch die Geliebte nochmal zu Wort? Was sagt die dazu?
Ja, die hat auch ihren Auftritt und das im wahrsten Sinne des Wortes, denn sie lässt eigentlich auch kein gutes Haar an ihrem Ex-Freund Heiner. Schon vor Beginn der Beziehung hatte Scholl einen Detektiv auf sie angesetzt, um mehr über sie herauszufinden. Für sie sei es all die Jahre mehr eine Geschäftsbeziehung als eine Liebesbeziehung gewesen. Solange er zahlte, blieb sie eben bei ihm. Und als er stoppte, naja, dann ging sie eben zu einem anderen.
Wusste sie von der Ehefrau in Ludwigsfelde?
Ja, davon hatte er ihr erzählt. Sie habe von Scholls Ehefrau und die Ehefrau auch von ihr gewusst. Scheidung sei nie ein Thema gewesen, auch nicht, als sie ihrem Heiner zum Beispiel während eines gemeinsamen Thailandurlaubs ihre Familie vorgestellt habe. Grundsätzlich habe sie sich nicht dafür interessiert, was er mit seiner Ehefrau besprach, was ihn beschäftigte, was er plante oder irgendwas, das war ja alles wurscht.
Aber er sah sich schon als Paar mit ihr, oder? Sie hat ja auch bei ihm gewohnt.
Ich denke ja, aber da gab es eben andere Ansichten. Seine Affäre hatte das so ausgedrückt, wenn sich ein Mann um sie kümmert, dann sei man ein Paar. Dann kümmere sie sich auch um den Mann. Wenn er sich aber nicht mehr kümmert, dann ist es vorbei. Dann muss man Schluss machen.
Und kümmern heißt bezahlen?
In diesem Fall ja, genau. Interessant ist auch das, was sie dazu noch ergänzt, denn das lässt den erfolgreichen Politiker und Menschen Scholl nochmal in ein anderes Licht rücken. Sie sagt nämlich, dass man auch Schluss machen muss, wenn sich der Mann zu viel kümmert. Das war nämlich offensichtlich das Hauptproblem zwischen ihr und Heinrich Scholl, den sie wegen der komplizierten Aussprache seines Namens übrigens immer Henry nannte.
Heinrich, Heiner, Henry, also an Spitznamen mangelt es ihm auch nicht.
Ja, Henry habe sie kontrolliert, in ihrer Handtasche gewühlt, das Handy überprüft. Ein weiterer O-Ton von ihr, da sagte sie, wenn ich keine Lust auf Sex mit ihm hatte, fragte er, ob ich heute schon Sex mit einem anderen gehabt hätte. Das war total nervig. Ständig habe er sie angerufen, aufgelegt und so weiter. Am Ende sei sie einfach nicht mehr ans Telefon gegangen. Er hat zu viel genervt, sagt sie.
Ist so ein bisschen toxisch, das Ganze.
Dazu hat der vorsitzende Richter sogar einen Brief vorgelesen, den Henry ihr geschrieben haben soll. Darin behauptet Scholl, er habe erneut einen anonymen Anruf erhalten, dass seine Geliebte Sex mit anderen Männern habe. Wobei er sich im Brief einer weitaus ordinäreren Ausdrucksweise bedient hat und sich zutiefst darüber verletzt zeigt, dass er nicht der einzige Mann im Leben der 36-Jährigen ist.
Es ist irre, wie viele unterschiedliche Bilder wir von ihm bereits zusammengesucht haben. Einerseits der strebsame und fleißige Arbeiter und Politiker, der vieles für die Stadt und Region gemacht hat. Dann der unterdrückte Ehemann, der seine Bilder nicht aufhängen darf und es sich ja verdienen muss, Fußball zu schauen. Und jetzt noch der fast stalkende Mann, der seiner Geliebten hinterhersteigt.
Ja, und vielleicht ist er sogar ein Mörder.
Vielleicht auch das.
Der Brief geht übrigens noch weiter. In dem Brief beschreibt Scholl, wie er einen Nebenbuhler stellte angeblich, einen 2-Meter-Hünen. Und wir wissen, dass das Thema Körpergröße etwas Besonderes für ihn ist. Er hatte sogar mal bei einer Zeitung eine Korrektur extra eingefordert, weil ein Redakteur geschrieben hatte, er sei 1,59 Meter statt 1,60 Meter.
Wirklich?
Ja. Und deswegen lässt er sich in dem Brief natürlich auch über die Penisgröße jenes Mitbewerbers aus. Naja, am Ende droht er seiner Geliebten in dem Brief, dass er Zinsen für das ihr geliehene Geld einfordere.
Hält seine Geliebte es für möglich, dass er ein Mörder ist?
Das fragt das Gericht sie auch und sie antwortet darauf, in Thailand sagt man, er lächelt, aber man weiß nicht, was er auf dem Herzen trägt. Heinrich Scholl habe oft gelächelt, sagt sie, aber seine Augen hätten eine andere Sprache gesprochen. Sie sagte, ich weiß nicht, wie schlecht er ist oder wie schlecht er war.
Das klingt nicht gerade entlastend für den Angeklagten. Nee. Jetzt spricht doch einiges gegen ihn.
Und wiederum nicht, denn es kommt vor Gericht auch heraus, dass die Handyortung zu ungenau gewesen sei und die Kleidung des Opfers mit der DNA des Beschuldigten eine Woche undokumentiert bei der Polizei herumgelegen habe. Dazu dann die wirren Zeugenaussagen, die zunächst behauptet hatten, dass sie Heinrich und Brigitte Scholl am Tattag zusammen in dem Wald gesehen haben und sich nun doch nicht mehr sicher waren, ob es überhaupt der richtige Tag war.
Und mir ist das Motiv immer noch nicht klar. Also warum hätte Heinrich Scholl seine Frau töten sollen, wenn die Liaison mit seiner Geliebten ohnehin längst beendet war? Erbschaft scheint auch kein Thema zu sein. Es kann also eigentlich nur ein Aussetzer gewesen sein, also eher Totschlag im Affekt.
Und selbst den müsste man beweisen. Und da sieht es eher aus besagten Gründen recht mau aus mit Beweisen.
Und in solchen Fällen, bei solchen Widersprüchen und Unsicherheiten, heißt es ja meist in dubio pro reo, im Fall für den Angeklagten.
Korrekt. Nicht so jedoch hier. Heinrich Scholl wird von der ersten großen Strafkammer des Landgerichts in Potsdam für schuldig des Mordes an seiner Ehefrau Brigitte befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.
Ach was, echt? Mhm. Trotz dieser ganzen Ungereimtheiten? Und Beweise oder ein Geständnis gibt es ja auch nicht.
Ja, trotz allem wird er schuldig gesprochen. Er muss also ins Gefängnis nach Brandenburg an der Havel und lernt dort die harten Sitten des Knasts kennen. Dort sitzen nämlich viele Rocker der Hells Angels zum Beispiel ein, die ihre Witze und Spielchen mit dem kleinen und getrunkenen Scholl machen. Aber er setzt sich hier wieder durch und zeigt seine harte Seite. Und plötzlich, ja, siehe da, sie akzeptieren ihn und nennen ihn liebevoll Scholli.
Klar, wurde mal wieder Zeit für einen neuen Spitznamen, ne?
Ja, mittlerweile hat er sich mit den Rockern dann arrangiert. Er hilft ihnen beim Verfassen von Amtsbriefen zum Beispiel und sie beschützen ihn im Gegenzug dafür. Angeblich wirkt er gar nicht so unglücklich dort im Gefängnis. Er ist hier wieder, ja, er ist wieder wer im Knast, kann man sagen.
Und er darf in seiner Zelle zumindest auch seine Bilder aufhängen. Das meine ich jetzt auch gar nicht böse oder flapsig, aber das war ja das, was ihn auch so krank gemacht hat. Dieses ewige Gängeln und so von seiner Frau.
Ja, das stimmt. Ne? Hast du recht. Ja.
Ist er denn in Revision gegangen?
Ja, aber die wurde abgelehnt, obwohl bis heute einiges fragwürdig und unbeantwortet bleibt. Mittlerweile sind ja nun bereits einige Jahre vergangen, befindet sich Heinrich, Heiner, Henry, Scholli, wie auch immer, Scholl im offenen Vollzug. Also er ist aus dem Gefängnis, naja, mehr oder weniger draußen, wie gesagt, offener Vollzug. Er dürfte nun über 80 Jahre alt sein und der Fall wurde sogar mittlerweile vom ZDF verfilmt. Falls ihr also noch nicht genug davon habt, könnt ihr euch den Film vielleicht noch irgendwo ansehen. Er heißt Der Fall Marianne Voss. Man hat ja also die Namen geändert.
Hast du ihn gesehen?
Nee, tatsächlich bisher noch nicht. Vielleicht mache ich das noch.
Ja, gute Idee. Vielleicht hat Heinrich Scholl da ja noch ein bis zwei andere Spitznamen.
Ja, stimmt. Wer weiß. Ja. Bieten Sie ja noch ein paar an.
Okay. Also ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall. Und wenn das so weitergeht mit Brandenburg, wird das eine sehr intensive Staffel. Viele offene Fragen, Verwicklungen und schicksalhafte Ereignisse.
Ja. Und wie Lisa Finn schon sagte, schickt uns gerne eure Meinung dazu. Denn hier neigt sich unser erster Fall der Brandenburg-Staffel nun dem Ende zu.
Abonniert und empfehlt uns gerne weiter. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder mit einem weiteren Fall aus dem Bundesland Brandenburg. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiederhören, liebe Nachbarschaft. Eure Lisa Kardinale.
Und Zeno Diegelmann.